Hallo und herzlich willkommen bei Becken Boden to Go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist Ann-Kathrin Voss und ich freue mich sehr, heute die liebe Alice Rada im Gespräch zu haben. Hallo Alice, schön, dass du da bist.
Hallo Ann-Kathrin, freue mich sehr über die Einladung.
Ich freue mich so sehr, heute mit dir über das Thema die Kraft der Atmung, der Stimme und die Auswirkungen auf vielleicht, wir werden darüber sprechen, die Beckenbodenmuskulatur. Magst du vorher ein bisschen was zu dir erzählen? Wer bist du?
Ja, klar, kann ich gerne machen. Ne? Man fragt sich ja, was hat diese Person jetzt in diesem Podcast zu suchen? Ich bin ursprünglich Musikerin tatsächlich. Also ich bin sehr musikalisch aufgewachsen mit Klavierunterricht und Gesang. Bin dann über viele Irrungen und Wirrungen des Lebens vor ungefähr 12, 13 Jahren zum Yoga gekommen. Und auf dem Yoga-Weg, auf dem klassischen Hatha-Yoga-Weg, eigentlich sofort mich in die Mantras verliebt, was irgendwie logisch ist, wenn man natürlich Musikerin ist, dass man dann, ich nenne das dann immer auch die Yoga-Musik, ne? Dass ein das natürlich auch ja, besonders anspricht. Und darüber werden wir ja heute sprechen, wie interessant es ist, dass man auf dem Lebensweg immer wieder den Dingen begegnet, die man schon kennt, nur nochmal neue Verknüpfungen herstellt. Ich will jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Und aktuell lebe ich halt eben in Hamburg und gebe Mantra singen, Kirtan in Gruppen und Kreisen, habe selber eine Mantra-Yoga-Lehrer-Ausbildung, in der ich Musik und Yoga zusammenbringe, also Mantra, Musik und Yoga für Yoga-Lehrer zusammenbringe. Und bin auch gerade dabei, noch eine Tantra-Yoga-Lehrer-Ausbildung, ein traditionelles Programm zu entwickeln. Also es entwickelt sich immer weiter. Was immer dabei bleiben wird, ist Stimme, Gesang, Musik, Harmonium.
Total schön. Dann kann ich ja auch noch kurz erzählen, wie ich dich kennengelernt habe. Das war nämlich schon vor Corona. Bin ich über Kirtan mit Alice gestolpert und saß in diesem wunderschönen Yoga-Studio in Eilbek in Hamburg und durfte singen mit dir und deinem Harmonium und vielen anderen Menschen. Und es war so bewegend im Inneren wie im Äußeren, dass ich dachte, oh Mann, davon möchte ich mehr. Genau, dann kam Corona. Ich hatte irgendwie viele andere Dinge zu tun und hatte mir aber für dieses Jahr ganz fest vorgenommen, ich möchte wieder singen, ich möchte wieder zum Kirtan kommen, ich möchte Mantren singen. Und ja, so habe ich Alice einfach angeschrieben und singe momentan mit ihr. Und ich freue mich mega für, ja, dass du die Zeit hast für diese Aufnahme. Alice, wann bist du denn das erste Mal in deiner Laufbahn als Musikerin auf den Beckenboden gekommen?
Ja, das ist wirklich eine super Frage, denn wahrscheinlich hätte ich sie dir damals, als ich das erste Mal den Beckenboden entdeckte, gar nicht beantworten können, weil ich überhaupt nicht wusste, was der Beckenboden ist. Und zwar war ich auf einem Musikgymnasium in Köln und habe mit 8 Jahren angefangen, Klavier zu spielen, also schon zu Grundschulzeiten. Und dann sozusagen dort weiter auf diesem Musikgymnasium. Und irgendwann stand also an, ein zweites Instrument oder Stimme. Und ich hatte mich für Stimme entschieden, da ich schon immer gesungen habe und habe sozusagen eine klassische Gesangsausbildung angefangen. Und da geht es natürlich unglaublich viel über Technik. Und die Gesangslehrerin erklärte also, ne, dass sozusagen der Rumpf, also der ganze Körper, also Arme und Beine braucht man nicht, ne, und der Rest ist sozusagen sehr am Singen beteiligt und erzählte also immer, ne, wie man unten festmachen sollte und oben die Brust weiten. Also da waren so viele technische Dinge, dass ich praktisch, ohne zu wissen, dass ich den Beckenboden aktiviere, ich bin hoher Sopran, wem das was sagt, quasi von ihr mit anderen Worten hat sie mir gesagt, wie ich den Beckenboden aktiviere, ohne ihn zu benennen. Denn es ist etwas, das vor allen Dingen Sänger, wenn sie hochsingen, brauchen. Das nennt sich die Stütze. Genau. Also das bedeutet, im klassischen Gesangsunterricht wäre das die Stütze. Sie hat das, glaube ich, auch das Korsett genannt. Ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte so ein Korsett am Körper und jemand zieht hinten dran, welches Gefühl man, also was macht man dann mit dem Körper? Ne? Und was macht man mit dem Körper? Man zieht alles nach innen. Ne? Genau. Also das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich mit dem Beckenboden in Berührung gekommen bin. Und ich mache dann doch gleich mal den Sprung weiter. Also ohne es zu wissen, habe ich ihn jahrelang benutzt. Dann gab es auch ein Leben vor Yoga. Da war ich in Hamburg PR-Beraterin, PR-Managerin. Und es war unglaublich hip, das war noch vor Yoga, zum Pilates zu gehen. Und ich ging zum Pilates und Juliana Afram, die heute auch im Yoga ist, die du natürlich auch kennst, das war meine Pilates-Lehrerin mit den ganzen Geräten und so, Studio 1880, genau. Also das waren ja noch ganz andere Zeiten. Und sie kam halt aus Amerika und sagte immer, ja, es ist wie wenn du eine Jeans anziehst, den Reißverschluss von der Hose hochziehen. Ne? Wir hatten ja alle viel zu enge Jeans an in den 90ern. Das war sozusagen Usus, dass wir uns in diese Dinger reingezwängt haben. Ja, und ich merkte, dass mir das unglaublich leicht fiel, mit dem was anzufangen, weil letztendlich hat sie wieder oder wurde wieder derselbe Ort, also sie hat auch nicht Beckenboden genannt. Heute ist das Wort Beckenboden bei ihr auch in aller Munde und in allen Themen. Damals war es das auch nicht, sondern es war den Reißverschluss zu machen, ne? Reißverschluss zu machen, hat aber wieder, ne, dieselbe Area sozusagen aktiviert. Und ich dachte, okay, das fällt mir leicht. Also das klappt gut mit dem Pilates. Und dann wieder später, ne, nochmal 10 Jährchen, 15 Jährchen drauf, komme ich zum Yoga und die reden die ganze Zeit von Mula Bandha. Und ich dachte immer, was ist denn das? War das schon wieder dasselbe? Und dann habe ich gemerkt, oh, also Beckenboden hilft anscheinend bei Musik, bei Pilates, bei, naja, bei allem, wie wir ja jetzt wissen. Aber genau, so habe ich den sozusagen entdeckt, beziehungsweise jetzt erst in den letzten Jahren wusste ich mit dem Namen Beckenboden, dass ich das schon längst benutze, nur ich kannte es nicht unter diesem Namen.
Ja.
Genau.
Du hast so schöne Bilder gesagt, von deiner Musiklehrerin, das Korsett von Juliana, der Reißverschluss. Und Mula Bandha, weißt du noch, wie im Yoga das angeleitet wird? Ich habe irgendwie im Kopf, dass das tatsächlich dann auch noch eher Richtung Beckenbodenregion geht.
Genau, also es gibt ja verschiedene Bandhas und das erste, also das Mula, ist das Wurzelbandha von Muladhara Chakra oder Mula Mantra, das Wurzelmantra. Und das erste Bandha wird adressiert, dass einem gesagt wird, wie wäre es denn, wenn man so ganz dringend müsste, aber man kann nicht? Ne? Was macht man dann? Also ne, was macht man, wenn man es sozusagen zurückhalten würde? Das ist tatsächlich die
Genau.
Anleitung, die im Yoga gegeben wird.
Ja. Die ja sozusagen den Ort des Beckenbodens dann noch mit am ehesten trifft, ne? Also von den Bildern her. Die anderen sind auch, dass sie den Beckenboden mit ansprechen.
Es ist alles vom Außen, ne? Das Korsett war ein
Genau.
Bild von außen und man macht was innen. Genau, dann der Reißverschluss war auch was von außen und man macht diese Bewegung und klar, im Yoga versucht man natürlich noch spezifischer auf den Punkt zu kommen. Und wir wissen ja auch, dass das ja nur eine Aktivierung ist. Es ist ja nur die unterste Aktivierung. Also es würde dann hochgehen ins Uddiyana-Bandha und dann würde es halt eben weitergehen mit Dashara, also diese zwei Finger breit unterm Bauchnabel. Diesen Punkt noch sozusagen zu aktivieren. Also die würden tatsächlich im Yoga die Ansagen spezifischer machen, aber auch nicht unbedingt das Beckenboden nennen, sondern eher energetische Punkte, sage ich jetzt mal. Ne? Also erstes, zweites Chakra zum Beispiel. Und nur wenn ich natürlich weiß, wo könnten diese Energiezentren lokalisiert sein, kann ich natürlich auch mit denen arbeiten, ja.
Ja. Und dann hast du gerade noch etwas gesagt, was mich das letzte Mal bei dir total verwirrt hat, und ich könnte mir vorstellen, dass andere jetzt auch ein Fragezeichen haben. Warum brauche ich, um hoch zu singen, denn da unten mein Beckenboden?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist so, dass wir gerade beim Hochsingen die Orientierung, also jetzt reden wir wieder halt eben, ne, so ein bisschen von Visualisierung und Energetisierung, dass wenn die hochsingen, sozusagen die ganze Aufmerksamkeit, ja, das ist es, was ich sagen wollte, die ganze Aufmerksamkeit geht nach oben. Und was passiert, wenn die ganze Aufmerksamkeit nach oben geht? Dann wird alles eng und, oh, Hilfe, ich muss da hoch, ne? Also das kann man ja mal so durchspielen. Und wie wir ja im Hatha-Yoga, im Yin und Yang, es geht immer um den Ausgleich. Es geht in unserem ganzen Leben darum, dass wir die Balance, ne, zwischen Anspannung und Entspannung finden. Das bedeutet auch hier, wenn ich versuche hochzusingen, dann gibt es den Gegenspieler. Und der Gegenspieler ist genau die andere Seite. Das heißt, wenn ich nach oben singen möchte, kann ich nicht oben festmachen, sondern dann mache ich unten fest. Und da sind wir dann natürlich wieder beim klassischen Gesang, die Stütze. Wenn ich keine Basis habe, ne, also ein Samen wächst ja auch nicht über der Erde, ne, ganz wenige nur, der muss in die Erde. Und dann kann er Wurzel schlagen und nach oben wachsen. Aber ich kann nicht den Samen in der luftleeren Raum hängen lassen. Bei Orchideen geht es, sonst bei wenigen Pflanzen. Ne? So, sage ich mal. Also das heißt, das eine ist, dass man es dann erst verwirrend findet. Und das andere ist natürlich, dass man es einfach ausprobiert, was wir ja zum Beispiel dann auch gemacht haben und es sofort feststellt, dass es funktioniert. Genauso andersrum. Wenn ich tief singe und für mich ist es schwer, tief zu singen, dann denke ich tatsächlich nach oben. Dann denke ich Richtung drittes Auge oder über den Kopf hinaus und visualisiere dahin, um sozusagen den Ton nach unten zu bekommen. Ja.
Und ich kann euch sagen, es funktioniert tatsächlich. Ich habe das letzte Mal, als ich bei Alice war, Kniebeugen und Beckenboden gemacht, um in die hohen Töne zu kommen.
Genau, denn den Körper brauchen wir zum Singen. Also tatsächlich, ja, genau.
Sehr schön. Genau, du hast was total Schönes gesagt, nämlich diese Balance zwischen An- und Entspannung, zwischen allem, was wir brauchen. Und auch da hilft ja Tönen oder Summen. Wir können beides über beides auf die Beckenbodenmuskulatur einwirken, nämlich einmal tonisierend und einmal detonisierend. Und wir haben letztes Mal festgestellt, ich fand es so spannend, dass im Gesang diese Aufwärmübungen, ich habe dir von P, T, K erzählt. Und bei euch waren die Buchstaben irgendwie verdreht, ne?
PKT.
Genau.
Genau.
Und dass ihr das auch nutzt, um euch warm zu machen und um die Stimme warm zu machen. Und die Beckenbodenmuskulatur ist automatisch dabei mit den tonisierenden sogenannten Fast-Twitch-Fasern. Mega spannend. Ton erzeugt ja Tonus, also es gibt dieses, ich weiß gar nicht, das sagte Herr G. Köpp, habe ich mir aufgeschrieben. Heißt es, wenn ich wie ein Schluck Wasser in der Kurve beim Singen sitzend, stehend unterwegs bin, keine Spannung in meiner Beckenbodenmuskulatur habe, ich auch nicht so gut den Ton rauskriege?
Ja, absolut richtig. Also ich habe es ja am Anfang erwähnt, also wir brauchen zum Singen, zum Tönen tatsächlich, also wir brauchen unsere Arme und unsere Beine nicht, aber den Rest brauchen wir. Und wie du genau gesagt hast, es ist halt alles miteinander verbunden. Also das eine ist, dass unser Körper insgesamt halt der Rumpf ein Resonanzkörper ist und natürlich auch im Kopf, da spüren wir es ja am meisten noch Dinge vibrieren. Dann ist es so, das rein anatomisch, das ist, fand ich dann irgendwann spannend, als ich es rausgefunden habe. Also die Stimmbänder, ne, und sozusagen das Öffnen im unteren Beckenboden. Ja, das sind beides Muskeln, die sich sehr, sehr ähnlich sehen. Und man kann auch so einen ganz einfachen Test machen, nämlich indem man einfach mal den Kiefer fallen lässt und auf den Beckenboden achtet. Ne? Also machen wir mal kurz, einfach den Kiefer fallen lassen. Richtig fallen lassen. Was passiert mit dem Beckenboden? Also meiner senkt sich exakt, meiner senkt sich sofort nach unten.
Ja.
Das bedeutet, die beiden sind richtig, ja, also auch durch, wenn man jetzt in der Chakrenlehre im Yoga unterwegs ist, ist erst und fünfte Chakra haben auch eine Verbindung und Da sind die angesiedelt, aber wir können ganz anatomisch feststellen, wie wenn wir hier oben etwas machen, das dort unten funktioniert und ja auch andersrum. Ne? Also wenn wir dann, wir wollen ja nicht entspannen, wenn wir singen, natürlich auch, aber wenn wir unten festsetzen, dann haben wir oben auch die Stärke. Genau.
Deswegen habe ich tatsächlich auch nur so eingeworfen. Das ist ganz spannend. Irgendwann zwischen, wir hatten, bevor wir uns so richtig auf Beckenboden spezialisiert haben, hatten wir auch viele Kieferpatientinnen. Und die dann hier oben so, so fest waren im Kiefer-Mundbereich und dann tatsächlich auch nicht selten zum Beispiel unterer Rücken Beschwerden hatten aufgrund von zu einer hypertonen neigenden Beckenbodenmuskulatur. Das führt
Genau.
mich, ja, erzähl.
Ich wollte gerade noch zu dem Vorhang was sagen mit dem Tonus. Und zwar hat das, das habe ich ja nochmal jetzt spezifischer beschrieben, aber ganz einfach so, es ist ja deine Einstellung, ist ja deine Stellung. Ne? Also wie du gesagt hast, beim Singen kommt natürlich noch dazu, wenn ich mich nach vorne zusammenklappe, dann drücke ich auch meine Lungen zusammen und dann habe ich keine Luft mehr. Also da kommt beim Singen natürlich nochmal das hinzu. Also man kann halt im Sitzen gut singen, im Stehen gut singen. Man sagt ja auch die Wirbelsäule aufgerichtet. Man kann rein theoretisch auch im Liegen gut singen. Das ist ungewohnt, aber es würde funktionieren, wenn sozusagen zwischen Kopf und Oberkörper der Kopf nicht zu weit nach hinten oder vorne abgeknickt ist. Also dass man sich richtig vorstellen kann, dass das wie so ein Kanal ist, wo es irgendwie durchsingt. Und das haben wir ja auch schon beim Singen gemacht. Also meine Einstellung. Ne, also sowohl im Körper als auch im Geiste hat unglaubliche Auswirkungen auf den Ton. Und bei Ton sind wir ja wieder bei Tonus. Also das hat halt alles, was wir miteinander zu tun. Ne? Da ist die deutsche Sprache doch irgendwie sehr spannend, wenn man sich mal überlegt, woher eigentlich diese Wörter kommen.
Ja, total. Ich wollte dich fragen, wenn ich dann mit Kieferpatientinnen damals, manchmal tatsächlich auch heute noch mit meinen Beckenbodenpatientinnen, ins Tönen kommen möchte, ne? Entweder für die Tonisierung von diesen schnell zuckenden Fasern, dieses p-ch-k, oder es gibt ja auch auf CH diese stenosierte Ausatmen, was dann so langsam den Tonus aufbaut. Das ist so vielen Menschen so unangenehm. Hast du eine Idee, warum dieses Tönen Menschen so schwer fällt?
Ja, dazu fallen mir zwei Sachen ein. Also das eine ist natürlich, wenn jemand eine feste Kiefermuskulatur hat, heißt es ja, dass er verspannt ist. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen. Also die Krux ist, wie kriege ich die Entspannung in die Verspannung? Ne? Weil singen geht eigentlich nur, wenn man entspannt ist. Ne? Dafür wäre diese Übung mit dem mit dem Lippenschnelsen, das funktioniert nicht, wenn der Kiefer angespannt ist. Das geht nicht. Dann kriegst du die Lippen nicht locker. Und das ist für mich immer die Übung, um zu gucken, ob jemand locker genug ist, weil wenn der das Brrr nicht hinkriegt, dann weiß ich auch, das wird beim Singen krampfig. Und das ist so, ja, das ist, glaube ich, die Krux in allem, ne? Dass ich genug Anspannung habe und in dieser Anspannung, die ich brauche, mich auch wieder entspannen kann. Ja. Jetzt konkret zum Tönen, zum Singen, also aus meiner wirklich langjährigen Erfahrung jetzt mit Einzelschülern. Und das mache ich tatsächlich auch am liebsten mit Einzelschülern, weil wir da einmal kurz gucken können, wo es herkommt. Also ich bin wirklich, wirklich zutiefst erschrocken, wie vielen Menschen in jungen Jahren gesagt wird, du kannst nicht singen. Das ist der erste Satz. Der zweite Satz ist, es hört sich furchtbar an. Und das Allerschlimmste, und das habe ich tatsächlich selber sozusagen auch mitbekommen, ist, dass der Lehrer sagt, zum Beispiel der Chorleiter im Gymnasium oder in der Schule oder so sagt, ja, du kannst ja gerne dabei bleiben, aber mach mal, aber tön bitte nicht mehr. Also du kannst den Mund bewegen, aber es dürfen bitte keine Töne mehr rauskommen. Also nach dem Motto, sing nicht mehr.
Oh.
Und das sind so ungefähr so diese drei Erlebnisse. Also entweder die Eltern, meistens noch nicht mal die Eltern, sondern tatsächlich die Schule, also der Musiklehrer in der Schule. Und das in einem relativ jungen Alter. Und da ist natürlich einfach, das ist, ich nenne das wirklich heute ein Mini-Trauma, ja, also das bei den allermeisten dazu führt, dass sie gar nicht mehr singen oder diesen Satz, ich kann nicht singen, mitnehmen und sich gar nicht mehr trauen. Dann gibt es welche, die singen halt nur noch heimlich unter der Dusche, aber sobald sie vor jemand anderen singen müssen, zack, kommt dieses Mini-Trauma hoch und es wird eng und es geht nicht mehr. Und da ist es so, dass in meiner Erfahrung A, es einmal wichtig ist, dass sie, manche können sich nicht mehr erinnern, also die frage ich und dann fällt es ihnen erst wieder ein. Das hilft meistens schon. Und dann geht es praktisch darum, es zu erkennen, wie bei allem, ne, woran liegt es eigentlich? Und das Zweite ist, und das ist, glaube ich, das Wichtigste für mich, dass einfach die Freude wieder daran kommt. Also dieses, was du vorhin auch gesagt hast mit den Menschen mit diesem festen Kiefer, wie kriege ich die zum Tönen? Nicht, indem ich ihnen irgendwelche Techniken zeige, nicht, indem ich sie ermutige, ja, aber vor mir kannst du doch singen, sondern indem es Freude bereitet, ja, irgendwie Freude bereitet, irgendwie Spaß macht, weil da ist dann wieder das locker Leichte drinne, ne? Weshalb ich so dankbar über die Mantras bin, da die Mantra-Praxis mir oder auch vor allen Dingen meinen Schülern erlaubt, rumzuexperimentieren, es nicht notwendig ist, dass alles richtig gesungen ist, dass es nicht notwendig ist, dass es perfekt ist. Im klassischen Gesang ist das was anders, im Chor auch. Da hört man jeden falschen Ton, der Rhythmus muss richtig sein und so weiter und so fort. Also klassische Musik ist sehr eng und sehr mathematisch und im Mantra können wir uns befreien. Oder in freien Tönen würden wir das nennen, ne? In der spirituellen Welt wäre das einfach. Ne, lass einfach raus und improvisiere. Das konnte ich nicht. Als meine Lehrerin mir gesagt hat, jetzt improvisieren wir, da kam kein Ton raus, weil ich war so konditioniert auf, das ist der Takt und das sind die Noten. Ich kann vom Blatt singen, ich kann vom Blatt spielen. Frei intonieren ging gar nicht. Habe ich durch die Mantra-Praxis gelernt. Also ich glaube, die Freude wiederzufinden. Und da gibt es natürlich dann verschiedene Methoden, ne? Augen schließen, Hand aufs Herz, dabei rumtanzen. Was auch immer. Also, dass die Konzentration weg vom Kiefer, weg vom Hals kommt und rein in, es darf fließen. Es fließt ja nicht, ne, wenn der Kiefer eng ist.
Ja. Ich habe auch immer so ein bisschen, das ist jetzt so meine Hypothese, das ist überhaupt nichts Wissenschaftliches für alle, die jetzt zuhören, aber so eine Idee von Stimme ist ja auch Ausdruck von mir selbst. Und wenn die Menschen dann nicht so gerne mit mir tönen oder ich habe auch so eine coole Übung, wo man dann so einen Kick macht, die so reflektorisch auf den Beckenboden wirkt und dabei dann so die Buchstaben HA aneinandergereiht, so ha, und das so richtig laut durch die Praxis. Das funktioniert ja manchmal nicht ganz so, wie ich mir das vielleicht wünschen würde, aber dass die Menschen, die da so Schwierigkeiten haben, auch eher zurückgezogener sind oder introvertiert, sagt man, glaube ich, wäre das richtige Wort, und nicht so in diesen Selbstausdruck nach außen gehen mögen.
Ja, habe ich auch zwei Sachen zu. Also ich sage erstmal was zu dem Letzteren. Die Stimme hat immer was mit deiner Stimmung zu tun und das geht uns allen so. Also auch Menschen wie ich, die eine starke Stimme haben. Wenn meine Stimmung nicht gut ist, wird meine Stimme auch leiser und zurückhaltender. Und wenn ich in meiner Kraft bin, ist sie lauter. Also das heißt tatsächlich, meine psychische Verfassung wirkt sich sofort auf die Stimme aus. Ist einfach so. Dann fand ich das ganz spannend mit dem H, ne? Also ich hab vorhin ja gesagt, also das energiestärkende Energiezentrum des Menschen wäre, wenn man den Menschen zusammenklappen würde in der Mitte. Und das ist halt eben nicht der Bauchnabel, den wir optisch sehen, sondern so ungefähr so zwei Finger unterm Bauchnabel. Das heißt, in den asiatischen Kulturen auch Ha-Ra, also Ha, 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 also Ha, Ha-Ra. Ra ist das Licht, also das Lichtzentrum und Ha ist genau das, was du gesagt hast. Das ist dieses Kraftzentrum. Kraft, also Kraft und Licht zusammen. Das Licht ist jetzt wieder eher spirituell, aber hier sagen wir mal, das H ist die Kraft, ne? Und da habe ich gerade, wo du das erzählt hast und du gesagt hast, ja, das können nicht alle, weil das ist wieder dieses so, wenn du jemand sagst, ach, lass doch einfach mal locker, ne? So, komm, wir machen jetzt einfach mal Kraft, ne? Das ist für manche schwierig. Und ich würde zum Beispiel dann in dieses, was ich vorhin gesagt habe, in den Spaß gehen. Ich würde halt dann quasi Lach-Yoga nehmen. Erstmal. Ne? Also komm, lass uns doch mal auf H lachen, ne? Bis zum Zusammenbrechen. Und dann kennt der Körper schon, Weil auch das Lachhaar spricht exakt denselben Punkt an. Ne? Also du kannst den einmal durch, ich kicke mit dem Fuß nach vorne, du kannst aber auch irgendwie Hand auf den Bauch halten, da unten hin und sagen, komm, wir lachen jetzt einfach mal aus dem Hara. Ne? Und du weißt ja,
Super.
wie es ist, wenn einer anfängt, lacht der andere ja mit. Ne? Und das Irre beim Lach-Yoga, was, mein Gott, put a name on it, das ist eine einfache Übung. Ne? Das musst du ja nicht lachen oder nennen, aber das Schöne an der Aktivierung ist, dass es hundertprozentig funktioniert, dass selbst wenn man fake it until you make it, also selbst wenn du nur so tust, als ob du jetzt lachen würdest, alleine, dass der andere mitmacht, irgendwann kommt es in ein natürliches Lachen und du kannst gar nicht mehr aufhören. Also das wäre mein Ansatz, um diese Ernsthaftigkeit daraus zu nehmen.
Das ist eine schöne Idee, das probiere ich mal aus.
Gerne.
Super cool. Genau, also Beckenboden, Zwerchfell, dieser Synergismus, nochmal für alle Fachpersonen, die jetzt zuhören, die wissen das, aber für alle, die sich da vielleicht noch nicht so mit auseinandergesetzt haben, ne, diese Querstrukturen im Körper hängen einfach miteinander zusammen. Und wir sagen ja auch immer, der Beckenboden liebt eine aufrechte Haltung. Und du hattest es eben auch gesagt, wenn ich zusammengefallen bin, können meine Lungen sich gar nicht richtig gut ausfalten. Und wir haben auch eine Einschränkung der Bewegung vom Zwerchfell, was sozusagen diesen Synergismus, dieses Zusammenspiel vom Beckenboden auch wieder mit einschränkt. Genau, das heißt, aufrechte Haltung ebenfalls für beides super gut, Beckenboden und für Gesang und Stimme.
Absolut.
Schön.
Ja, und das ist total spannend, weil ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich mich jetzt noch mehr mit dem Tantra-Yoga, also traditionelles Tantra-Yoga, ganz klare Abgrenzung von Neo-Tantra, was hier sehr oft sozusagen praktiziert wird, also traditionelles Tantra-Yoga, aus dem Hatha-Yoga entstanden ist. Und dort wird zum Beispiel auch immer von den drei Orten, wo die Luft hinkommt, gesprochen. Und die werden genau markiert. Und dann, ich finde das ja immer schön, wenn ich neue Worte finde. Die haben das so beschrieben wie drei Fallschirme. Und das fand ich das erste Mal, dass es für mich sehr schlüssig war, dass ich mir also vorstellte, meine Stimmbänder sind das erste Fallschirm, ne, der sich nach oben, also der auf und zu geht und sich nach oben und unten bewegt. Dann
Ja.
hast du ja gerade das zweite genannt, das Zwerchfell, das rauf und runter geht, und dann kommt der Beckenboden. Und es gibt im Yoga tatsächlich Übungen, wie ich praktisch die Luft adressiere, ne, in das erste Drittel, in das zweite Drittel, nach oben. Also das heißt, wie tief ich gehe und mir dabei vorstellen kann, wie genau diese Fallschirme sich nach oben und unten bewegen. Also ganz spannende Prana-Lenkung, also etwas, das wir natürlich tun, aber auch noch mal genau adressieren können. Und das ist ja das Schöne, passieren tut es ja sowieso, aber ob ich das jetzt quasi über ein Beckenbodentraining mache oder über ein Gesangstraining oder über eine Yoga-Praxis mit Pranayama, findet jeder sozusagen seinen Weg, wie er verstehen wird, was ist denn jetzt eigentlich gemeint, ne?
Total toll.
Und das andere war mit der aufrechten Haltung. Also ich habe mich dann auch im Zuge von dem traditionellen Tantra-Yoga mit Beckenboden-Yoga beschäftigt. Da gibt es ja auch zwei Koryphäen in Deutschland. Und die eine schlug die Übung vor, und das mache ich jetzt immer, und das ist wirklich irre. Also ich würde jetzt wieder das Hara nennen, weil ich es einfach vorher schon so benannt habe und jetzt dann jeder sich vielleicht ungefähr vorstellen kann, wo es ist oder was es ist. Also dass ich praktisch versuche, jede Bewegung aus diesem Kraftzentrum heraus zu machen. Und es ist wirklich so, also wenn ich jetzt praktisch meine Hand unten rauf drücke, zack, richtet sich der ganze Oberkörper auf. Wir sitzen ja gerade, also ich sitze gerade, ne? Wenn ich gehe zum Beispiel, und das mache ich jetzt auch, wenn ich jetzt gehe, aktiviere ich also dieses Zentrum. Das heißt, ich mache einmal kurz einen Impuls dahin, was bedeutet, dass ich den Beckenboden sozusagen so leicht nach hinten fallen lasse. Also anstatt dieses, ich bin jemand zum Beispiel, der, wie sagt man, diesen Entenpopo gerne macht, ne? Und genau das Gegenteil, halt, dass ich mal rauskomme aus dieser großen Krümmung der Wirbelsäule, also den ein bisschen nach vorne nehme, und der Dreh- und Angelpunkt für mich ist das Hara. Und von dort aus laufe. Und ich laufe ganz anders. Ich laufe quasi wie eine Königin, habe ich festgestellt. Also wenn ich da den Punkt drauflege und laufe, habe ich einen, wie du sagst, ich habe oben einen aufgerichteten Körper und unten einen Gang wie früher meine die Ballettschülerinnen bei mir. Ich war ja auf dem Musikgymnasium, wo die Ballettschülerinnen waren und ich war immer begeistert vom Ballett und wollte unbedingt Ballett machen. Und wie die gelaufen sind, so aufgerichtet. Ne? Und jetzt mit einem einfachen Trick. Ne? Und, man, und das Spannende ist auch Körpertonus, also die Po-Muskulatur, die Beinmuskulatur. Es werden durch diese Art des Laufens Muskeln nochmal mit reingenommen, die lange vernachlässigt worden sind. Also wo ich merke, das tut denen richtig gut. Was du ja auch gesagt hast, untere Rückenschmerzen. Ja, wenn ich nämlich so stehe, wie ich normalerweise stehe, kriege ich auch untere Rückenschmerzen. Und seitdem ich sozusagen auch auf meine Komplettkörperhaltung achte, wow, was für ein Unterschied, ne? Also irrer Zusammenspiel, ne?
Ja, total toll. Und ich habe mich gerade an das Interview mit der Coco Berlin, mit der Bauchtänzerin
Genau, die
erinnert,
meinte,
ne?
ich wollte nur das Wort Pussy-Yoga nicht sagen, aber wenn du es jetzt sagst, dann können wir es natürlich sagen.
Wir
Natürlich, die
können
sind
es
mir auch
sagen.
unterwegs begegnet. Genau, von der habe ich das mit dem aufrechten Gehen.
Genau. Und die Coco war ja auch schon vor ewigen Zeiten hier im Podcast. Also die Folge ist sehr viel früher, wenn ihr zurückscrollt, findet ihr Coco Berlin im Interview. Und was ich auch mega spannend finde, weil du das sagtest, mit diesen Fallschirmen und dem Gehen, dann würde ich doch die Füße auch nochmal mit da reinnehmen, weil spielen auch eine wichtige Rolle, faszial gesehen in Richtung Beckenbodenmuskulatur für uns, ne? Also wenn wir sozusagen stehen und dann mit so einem Schwung auf die Fußspitzen gehen, hilft das. Das ist zum Beispiel so eine sogenannte Aufschubstrategie, wenn jemand so eine Drangblasengeschichte hat.
Wow, ja,
Genau, weil das
spannend.
Tonus erzeugt, auch im Hara.
Ja.
Und ja, so verbindet sich das dann doch auch noch mit den Füßen. Auch wenn wir sie zum Singen selber nicht brauchen, aber für Beckenboden.
Absolut. Und das ist etwas, was mir jetzt auch aufgefallen ist. Natürlich habe ich als, wenn du im Chor singst, stehst du stundenlang. Wenn du Gesangsunterricht hast, wenn du singst mit Klavierbegleitung, du stehst immer beim Singen. Und durch diese Hatha-Yoga-Praxis, ne, lernst du ja quasi, wie kann ich gut am Boden sitzen. Das habe ich natürlich dann über die Jahre gelernt. Und wenn ich einen Kirtan gebe, ne, das Harmonium steht auf der Erde, ich sitze auf der Erde. Also ich habe dann auch festgestellt, manchmal macht es echt Spaß, das Harmonium auch mal auf den Tisch zu stellen oder auf den Pult. Und im Stehen zu singen, und ich habe auch jetzt Kollegen von mir gesehen, die halt eben, wenn sie Mantra-Konzerte machen, das auch tatsächlich machen, dass sie sich wieder hinstellen. Dass sie sich, ja, dass sie einfach wieder auch ins Stehen kommen. So. Also ich glaube, es ist gut, beides zu können, aber es ist das, was du gesagt hast, es ist wichtig, auch ja, mal wieder die Wurzeln, die Füße im Boden zu verwurzeln.
Ja.
Ne? Also das haben wir sozusagen letztendlich ja auch so ein bisschen einfach übernommen im Yoga, dass dieses auf dem Boden sitzen, aber viele Dinge können wir auch im Stehen machen, ne? Und dann vernachlässigen wir, wenn wir jetzt keine gute Asana-Praxis haben, vernachlässigen wir vielleicht auch so ein bisschen die Beine.
Ja. Ach, ich finde das so spannend. Ich könnte noch stundenlang mit dir philosophieren, aber mit Blick auf die Zeit und dem, was du noch mitgebracht hast, würde ich dich erstmal fragen, gibt es etwas, was ich total übersehen habe, dich zu fragen, was du noch ganz, ganz wichtig fändest zu besprechen, bevor wir dann weitermachen?
Nö, ich glaube, wenn es uns gelungen ist, den Zusammenhang von Stimme, Beckenboden in verschiedenen ja, Ansätzen, ne? Also ob ich jetzt über den Beckenboden gehe, ob ich übers Yoga gehe, über den Gesang gehe, also wenn ich glaube, dass wir diesen holistischen Ansatz so ein bisschen darstellen können, dann bin ich ziemlich glücklich. Also ich habe zum Beispiel auch angewandte Kulturwissenschaften studiert und ich bin total happy darüber, weil es mir erlaubt, interkulturell, sprich interdisziplinär zu arbeiten. Das heißt, selbst wenn ich mich für den Yoga-Weg entschieden habe, kann ich als Kulturwissenschaftlerin immer sagen, ich nehme noch, ne, aus dem Beckenboden, aus der Anatomie und so weiter. Also ich kann praktisch aus der Philosophie, aus dem Gesang, aus dem Klassischen, aus dem Pilates, whatever, der ja auch vom Yoga kam, nehme ich mir quasi alles mit rein und ich finde es immer wieder unglaublich schön, Dinge, die ich schon kenne, wieder zu erfahren, neu zu erleben, anders zu erleben, andere Worte und so auch praktisch den Menschen die Möglichkeit zu geben, aus dem Hintergrund, aus dem sie kommen, ne, mit ihnen zu arbeiten und Wörter zu benennen, dass wir verstehen, ne, was wollen wir denn im Körper jetzt gerade bewegen oder wie können wir es finden und wie können wir es benennen. Und ich glaube, dass wir schon sehr viele unterschiedliche Dinge benannt haben, die am Ende nur eins sind. Ne? Ja,
Ja.
also das ist mir eigentlich immer so ein Anliegen. Swami Shivananda hat immer gesagt, ways are many, the truth is one. Also es gibt viele Wege, ne? Aber es gibt nur einen Beckenboden. Also es gibt viele Wege, ihn zu finden, aber es gibt nur einen pro
Ja.
Person. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen weiterhelfen konnten, dann haben wir schon ganz viel geschafft, ne?
Ich glaube, das haben wir. Und vor allem freue ich mich jetzt so sehr. Alice hat ihr Harmonium dabei und ich durfte mir ein Mantra wünschen. Magst du noch kurz erzählen, welches Mantra du singst, Alice?
Ja, sehr gerne. Und zwar hattest du dir das Mantra Lokah Samasta Sukhino Bhavantu gewünscht. Jetzt werden alle, die nicht aus dem Yoga kommen, sagen, die Wörter habe ich ja noch nie gehört. Das ist auch genau richtig. Das ist Sanskrit. Und das Tolle an Sanskrit ist, dass die meisten Menschen überhaupt nicht wissen, was die Worte bedeuten. Und das ist sehr, sehr gut. Wir haben vorhin über das Thema gesprochen, also auch Angst vorm Singen oder Blockaden. Es gibt die Möglichkeit, mit Mantras auch Menschen zum Singen zu bewegen, die durch die Sanskrit-Wörter einfach das nachsingen, was sie hören. Und es ist auch gar nicht wichtig, dass das Wort richtig ist, weil es eine Soundsprache ist. Also da passiert ganz viel über den Sound. Und das Gute ist, dass unser Gehirn nicht eine Verbindung herstellt. Also sobald wir ein Lied singen, was wir kennen und wo vielleicht auch schon mal was passiert ist, ist sofort die Erinnerung da. Und wenn ich etwas wie im Sanskrit singe, hat unser Geist, der sucht und dann gibt er auf, weil der wird keine Verbindung dazu finden. Und dann kann ich mich aufs Tönen konzentrieren. Also ein weiterer Aspekt, warum ich Mantra-Musik so hilfreich finde für musikalische Blockaden. Genau. Und das Schöne ist, wir singen immer nur diese vier Wörter im Kreis. Wie lange ungefähr? Du müsstest mir eine ungefähre Minutenanzahl sagen.
3, 4.
Passt gut, genau, hätte ich jetzt auch so wahrgenommen. Genau, und zwar wäre jetzt einfach die Aufgabe, also jetzt das Mitmachteil angesagt. Ich singe und spiele und du zu Hause hast die Möglichkeit, einfach mitzusingen. Und das bedeutet, und das ist vielleicht auch das Schöne, gerade wenn du es allein hörst, in der Bahn wird es nicht so gut funktionieren. Aber wenn du zu Hause bist, einfach vielleicht sogar die Augen zuzumachen, zu hören und die vier Wörter nachzusingen. Und wenn du doch wissen möchtest, worum es geht, es sind also die Wörter kann man nicht literal übersetzen, aber inhaltlich bedeutet das so viel wie, mögen alle Lebewesen in allen Welten glücklich und frei sein, also ein Wunsch sozusagen. Und jetzt kommt das Versprechen und das ist, glaube ich, für alle nachvollziehbar, mögen meine Gedanken, meine Worte und meine Taten zu diesem Glück und dieser Freiheit aller beitragen. Also sprich, Achtsamkeit im weitesten Sinne. Was mache ich, was denke ich, was spreche ich und wie agiere ich? Ne? Da sind wir wieder, ne? Das ist nicht nur eine Sache, sondern sind wir wieder im Ganzen. Genau. Und dafür muss ich jetzt einmal kurz das Harmonium nehmen und bereite das vor.
Und
So haben
die
wir den,
Einstellung ändern,
genau,
genau.
dass wir den schönen Ton haben. Okay.
Ich schalte mich auch auf Stumm und singe mit.
Ja, natürlich, du bist auch herzlich eingeladen. Die Version ist von den Love Keys.
Oh, so schön. Wenn Menschen jetzt sagen, so, so schön, ich möchte mit dir singen, wo erreichen die Menschen dich und machst das auch online für die Menschen, die aus der ganzen Dachregion kommen?
Ja, genau. Online, ne, hast ja gerade gemerkt, man kann halt nicht zusammen singen, ne? Es kann nur einer und der andere singen. Also klar, das ist möglich als Einzelunterricht. Ich bevorzuge aber wirklich 1:1 hier in Hamburg. Da biete ich das an bei mir zu Hause. Und um mich überhaupt erstmal kennenzulernen und zu wissen, ne, möchte ich überhaupt mit Alice Rada zusammen singen. Den meisten geht das genau wie dir. Also die kommen zu mir zum Kirtan, zum Mantra singen und kommen danach auf mich zu und sagen, ne, kann ich noch mal alleine. Genau. Und ich habe einen Kirtan, also ein Mantra singen, ein Kreismantra singen, einmal im Monat in Hamburg in der Innenstadt auf meiner Webseite aliceradayoga.com. Können wir hier noch drunter schreiben oder einen Link setzen, werden immer die neuesten Termine veröffentlicht. Zusätzlich bin ich auch in Norddeutschland auf Festivals oder ja, ich reise auch ein bisschen rum in Deutschland. Also die Termine sind unregelmäßig und natürlich dann auf der Webseite zu sehen. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit. Und wenn du jetzt aber natürlich nicht bei mir sein kannst, dann empfehle ich dir tatsächlich meinen YouTube-Kanal, denn ich habe auf meinem YouTube-Kanal aufgrund von, du hast es ja vorhin schon genannt, ne, unserer Corona-Zeit habe ich jetzt tatsächlich einige Sing-Mantras mit Alice Rada. Also es gibt von 50 Minuten bis 10 Minuten verschiedene Programme, wo ich dich einlade, einfach mit mir zu singen, also dich auch anspreche, auch kurz was zu den Mantras erkläre und den Link gebe ich auch gerne weiter. Das wäre dann diese Möglichkeit, genau. Und die dritte Möglichkeit ist ja über das Harmonium spielen, dass viele bei mir Harmonium spielen lernen oder in die Workshops kommen und dann nochmal mit der Stimme üben wollen. Genau. Also wenn du mich erreichen möchtest, dann schaffst du das. Genau.
Ich packe alles in die Shownotes, dass die
Perfekt.
Menschen stöbern gehen können. Und ich bin auf jeden Fall im Mai. Ich weiß jetzt das Datum nicht aus dem Kopf. Vielleicht hast du es gerade im Kopf. Ich packe es sonst auch in die Shownotes. Wer mich in Hamburg treffen möchte beim Kirtan mit Alice und wer Alice treffen möchte. Ende Mai bin ich, ist das irgendwie, da bin ich auf jeden Fall, habe ich mir schon fett im
Super,
Kalender
ich glaube, es ist, glaube ich,
eingetragen.
ist der Sonntag, der 25.
Ja, genau.
Ja, schön.
Genau.
Das ist nämlich jetzt, genau, weil es geht jetzt am Sonntag ein und dann erst wieder Ende Mai, weil ich nochmal auf Reisen gehe und mich auch selber nochmal weiterentwickle. Immer.
Ja, total schön. Und finden die Menschen auch auf deiner Website dann wahrscheinlich die Informationen zu deinen
Alles, ja
Yogalehrerinnen-Ausbildungen?
sicher. Auf meiner Webseite sind die ganzen Ausbildungen, unglaublich viel Material, auch unglaublich viele Erklärungen. Also da kann man sich ein bisschen, ich war halt mal PR-Managerin, das heißt, ich habe auch ein bisschen was getextet. Genau, und ansonsten hat man ja auch immer die Möglichkeit, mich anzuschreiben.
Ja.
Und alle anderen gängigen so Social-Media-Kanäle sind natürlich vorhanden in der
Auch.
heutigen
Na
Zeit.
klar, kommt alles mit rein.
Super, vielen Dank. Da danke ich dir doch vielmals.
Ich danke dir. Vielen Dank für deine Zeit. Und es war auch, ich finde es immer so schön, auch wenn es immer nur so ein paar Minuten sind. Es ist so bewegend im Inneren und im Äußeren. Es ist so schön. Also danke für deine Zeit, für dein Wissen, was du mit uns mitgeteilt hast. Und ja, allen, die zugehört haben, ich kann es euch nur empfehlen. Die Beckenbodenmuskulatur
Sehr schön.
liebt es. Tönen, singen, summen, genau. Und dann wünsche ich allen, die zugehört haben und dir, lieber Lies, einen wunderbaren Tag.
Ja, dir auch nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich lerne von dir ja auch nochmal viel über Beckenboden und anderes Vokabular und andere Ansätze. Es ist immer ein sehr ja, reichhaltiger, früchtebringender Austausch und deswegen habe ich mich auch so gefreut, als du mich eingeladen hast. So machen wir einfach weiter.
Genau so. Tschüss.